Hey, moin, moin und herzlich willkommen zu Da geht noch was, dem Podcast, der dich und dein Business in Bewegung bringt. Gehen macht gesund, glücklich und klug. Das wussten schon die Römer und alten Philosophen. Ob Spaziergang, Wanderung oder Brainwalking. Wenn die Füße gehen, können die Gedanken wandern. Hey, ich bin Annette, die Schrittemacherin. Ich verrate dir hier, wie du beim Gehen dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Wer mich etwas besser kennt, der weiß, dass Pünktlichkeit, Ordnung und Struktur sehr wichtige Werte für mich sind. Ich bin, wenn es hochkommt, maximal dreimal in meinem Leben zu spät gekommen. Erinnern tue ich mich eigentlich nur an zwei Momente. Beide Male war es beim Businesswoman Walk, weil die Stadt sowas von zugestaut war. Nichts ging mehr vorwärts. Ich glaube, es gab irgendwie auch Bauarbeiten an den Straßen, Bahnen, Schienen. Auf jeden Fall war ich 20 Minuten zu spät, obwohl ich sonst meistens ca. 30 Minuten vor Beginn vor Ort bin, um die Frauen begrüßen zu können. Ja, die Frauen, die beiden Male mit dem Rad da waren, die haben auf mich und einige andere lieb gewartet. Als unsere Jungs noch klein und wir zum Beispiel mit Freunden verabredet waren, mussten wir oft im Auto lachen, weil wir so spießig pünktlich vor Ort dann waren. Manchmal dachte ich, wir kommen nicht rechtzeitig los, weil die Jungs rumdaletten. Doch wenn es hieß, 15.30 Uhr ist Abfahrt, standen sie pünktlich 15.30 Uhr fertig unten im Flur. Wahrscheinlich haben sie das Pünktlichkeitsgehen von mir und meinem Mann übernommen. Dass mir Ordnung und Struktur wichtig sind und ich sie wohl in allen Bereichen meines Lebens lebe. Darüber habe ich in der Podcast-Folge Wie geht Ordnung? Geständnisse eines eigentlich strukturierten Ordnungs- und Planungsjunkies vom 16. Juli 2024 ausführlich gesprochen. Ich bin Ordnungsfee, Listenliebhaberin und ja, manchmal, für manche vielleicht auch öfter, ein kleiner Monk. Bei mir hat jedes noch so kleine Teil seinen Platz. Deswegen suche ich fast nie, es sei denn, ich vergesse, wo dieser feste Platz war. Und da gibt es gerade ein aktuelles Beispiel. Ich habe nämlich den kleinen Mini-Schlüsselbund für meine allerersten Tagebücher, die man so zuschließen konnte, gesucht. Ich hätte schwören können, dass dieser Schlüsselbund in einem meiner Schmuckkästen liegt. Und das war auch viele Jahre so, doch irgendwann scheine ich mal wieder auf- und umgeräumt zu haben. Und jetzt fand ich es nicht. Ich hatte nämlich angeregt von einem Besuch im Deutschen Tagebuchmuseum, als wir im Schwarzwald im Urlaub waren, all meine Tagebücher vom Boden, von den Regalen, vom Büro zusammengesammelt und an einem Ort zusammengebracht. Und da kamen mir natürlich auch die Tagebücher mit den Schlössern in die Hände. Und die Schlüssel waren nicht zu finden. Ich habe dann aufgegeben. Ich habe mir gedacht, es wird irgendwo im Haus wird da dieses kleine Schlüsselbündchen sein. Und durch Zufall werde ich irgendwann drauf stoßen. Und genau so kam es auch. Ich wollte einfach bei mir am Schreibtisch aus einer kleinen Schublade, wo nur Textmarker drin liegen, mir einen Textmarker rausholen. Und siehe da, zwischen all den Markern lag mein kleines Schlüsselbund. Da war ich natürlich super happy und dass ich das gefunden hatte. Ich war 15 Jahre lang Projektleiterin in der Messe- und Eventbranche und im Projektmanagement gibt es sehr viel zu überblicken und demnach auch zu strukturieren. Zum Projektmanagement gehört definitiv auch das Zeit- und Selbstmanagement. Und zu allen drei Themen gebe ich seit 2-3 Jahren auch Seminare, Tagesseminare und Workshops beim AFZ Rostock. Und letztendlich ist meine Selbstständigkeit auch eine Art Projekt, das ich aus verschiedensten Perspektiven sowie für ganz unterschiedliche Bereiche im Blick habe, haben muss, haben sollte. Und weil ich all die genannten Erfahrungen gemacht habe, mir Kenntnisse angeeignet habe, natürlich mithilfe einer Menge Bücher, die ich gelesen habe und vieles im täglichen Leben auch selbst ausprobiere, um mit unterschiedlichen Themen besser klarzukommen, fühle ich mich in der Lage, darüber zu berichten, wie gutes Zeitmanagement geht. Meine grobe Einteilung für diese Episode waren drei Bereiche. Der erste, das war die Einleitung, die ist gerade erledigt. Der zweite Teil, da soll es darum gehen, was alles zum Zeit- und Selbstmanagement gehört und warum wir uns überhaupt damit beschäftigen sollen. Darunter fallen dann Stichworte wie Fokus, Priorisieren und Entscheiden, Planung, Ordnung und Listen oder auch Motivation, Aufschieberitis und Anfangen. Und im dritten Teil erzähle ich dir, wie ich mich organisiere und strukturiere, welche Tools ich nutze und ich gebe dir auch ein paar Tipps aus meinen Seminaren mit auf den Weg. Wahrscheinlich werde ich die beiden Bereiche vermischen, wenn ich dir von der Methodik erzähle, dass ich dann gleich ergänze, wie ich das mache, was ich nutze, was mir gefällt oder womit ich nicht so gut klarkomme. Fangen wir an. Das Zeit- und Selbstmanagement. Warum ist es so wichtig? Da gibt es vier Hauptgründe. Der erste Grund ist die Stressreduktion. Mit einer schlechten Zeitplanung haben wir schneller Stress und das Gefühl, überlastet zu sein. Eine gute Planung hingegen hilft, den Tag besser zu meistern, diese Stressoren zu erkennen, um sie dann zu verringern bzw. gar nicht mehr entstehen zu lassen. Eine effektive Zeitaufteilung zwischen Beruf und Privatleben stellt sicher, dass genügend Zeit für Erholung, Familie und Hobbys bleibt. Das trägt dann zum gesünderen und zufriedenen Lebensstil bei und bringt dich in die Work-Life-Balance. Ein dritter Grund, warum es so wichtig ist, ist das Erreichen von Zielen. Indem wir die Zeit, die wir haben, die uns zur Verfügung steht, effektiv nutzen, können wir unsere Ziele in realistischen Zeiträumen erreichen. Das wiederum gibt uns ein Gefühl der Erfüllung und der Motivation. Und dann gibt es noch den Grund oder den Punkt Effizienzsteigerung. Den habe ich bewusst an letzter Stelle gesetzt, da ich die anderen Gründe für dich als Hörerin, als Hörer irgendwie wichtiger finde. Und ja, dieser Punkt ist, dass durchs Priorisieren und dem Nutzen von Zeitmanagement-Techniken die Produktivität gesteigert werden kann. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich das Thema Zeitmanagement in größeren Unternehmen bespreche und durchgehe. So, das waren so die Hauptgründe, warum es wichtig ist, sich mit Zeit- und Selbstmanagement zu beschäftigen. Was genau gehört nun dazu? Ein paar Wortbereiche habe ich bereits genannt und da gehe ich jetzt noch mal etwas detaillierter drauf ein. Diesen Bereich habe ich noch mal so in drei größere Bereiche unterteilt und zum ersten habe ich die Punkte Priorisieren, Delegieren und Fokus aufgelistet, die ja, zum Zeit- und Selbstmanagement dazugehören. Beim Priorisieren geht es darum, herauszufinden, wie dringend und wichtig die zu erledigenden Aufgaben sind. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Die bekannteste ist wohl die Eisenhower-Matrix. Das kannst du dir vorstellen wie ein Kreuz mit vier Feldern, bei denen Feld A belegt ist mit den Worten dringend und wichtig. Feld B mit wichtig und nicht dringend, Feld C mit nicht wichtig, aber dringend und Feld D mit nicht wichtig und nicht dringend. Spannend ist natürlich alles in den Feldern C und D. In Feld C gibt es einige Aufgaben, die es zu hinterfragen lohnt und das gilt für so gut wie alles im Feld D. Also nicht dringend und nicht wichtig können wir eigentlich gleich sein lassen oder delegieren. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist eine gute Übung. Also wenn man sich diese Matrix immer anschaut und sich kurz hinterfragt, dringend, wichtig, nicht dringend, aber wichtig, um ja, eine gute Übung, um Aufgaben zu delegieren oder gleich zu streichen und die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu nutzen. Apropos delegieren, wenn es möglich ist und sinnvoll erscheint, solltest du Aufgaben abgeben. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht. Ich bin da auch eine Kandidatin, die nicht gern abgibt. Hat auch was mit meinem Thema, dass ich gern die Kontrolle behalte, zu tun. Aber wenn du ja die Zeit effektiv nutzen möchtest, die du hast, dann solltest du gucken oder herausfinden, was zu tun ist, wer für diese Aufgabe geeignet ist und diese Aufgabe dann ab- oder weitergeben bzw. delegieren. Bei meinen Seminaren zeige ich eine Auflistung von weiteren Priorisierungsmethoden. Beim letzten Mal wollte jemand wissen, was es mit der Moskau-Methode auf sich hat. Bei der Moskau-Methode geht es nicht um die gleich ausgesprochene Stadt. Auch hier werden vier Fragen gestellt, ähnlich wie bei der Eisenhower-Matrix. Man soll eine Aufgabe dahingehend bewerten, ob sie unbedingt erfüllt werden muss. Dafür steht das M. bei Moskau für Must-Have, ob sie erfüllt werden sollte, dafür steht das S, Should-Have, ob sie erfüllt werden könnte, dafür steht das C für Could-Have oder ob sie nicht erfüllt wird für Won't-Have. Dafür steht das W am Ende von Moskau. Auch diese Fragen helfen, klare Prioritäten zu setzen. Der Teilnehmer, der mich danach gefragt hatte, fand diese Methode einfacher als die Eisenhower-Methode. Deswegen ist es ja gerade gut, dass es so viele verschiedene Methoden und Techniken gibt. So können wir die für uns passendsten, die für uns am besten funktionieren, auswählen und nutzen. Ich finde, Priorisieren hat auch was mit Fokussieren zu tun. Ich konzentriere mich zunächst auf das Dringendste und Wichtigste und dann auf alles Weitere. Natürlich ist auch hier der Fokus auf eine konkrete Aufgabe gemeint. Multitasking ist eine Falle und sowas von out. Hingegen Singletasking ist gerade wieder richtig angesagt, weil man einfach festgestellt hat, dass es uns definitiv gesünder ans Ziel bringt. Die negativen Aspekte des Multitaskings, die lasse ich gleich mal weg. Dafür zähle ich dir kurz auf, warum Singletasking besser und wirklich so wertvoll ist. Du hast einen besseren Fokus, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst. Du erledigst die Aufgaben effizienter, da du keinen Zeitverlust hast, wie beim Hin- und Herwechseln zwischen mehreren Aufgaben. Du siehst die Details, machst weniger Fehler und lieferst somit eine höhere Qualität. Daran schließt sich an, dass du, wenn du dich tief und intensiv in eine Thematik einarbeitest, zum einen ein besseres Verständnis bekommst und zum anderen eine gründlichere Problemlösung findest. Singletasking reduziert Stress, du fühlst keinen Druck, keine Überlastung. Durch konzentriertes und systematisches Arbeiten wird dein Zeitmanagement automatisch besser. Und wenn du eine Sache gut abgeschlossen hast, fühlst du dich einfach besser. Es steigert deine Zufriedenheit und die Motivation für zukünftige Aufgaben. Punkt Nummer 2, Zeitplanung, Zeitbudgetierung und Zeitoptimierung. Es ist von Vorteil, die eigenen Aktivitäten und Aufgaben oder auch die der Familien- oder Teammitglieder in einem Zeitplan festzuhalten. Das kann täglich, wöchentlich oder monatlich sein und mithilfe von analogen oder digitalen Kalendern, To-Do-Listen und Apps passieren. Ich nutze einen Businessplaner in Papierform, ja, und der ist etwas größer als A5-Format von der Firma WeekView. Der ist sehr gut aufgebaut. Er hat viele Möglichkeiten, wöchentlich, monatlich und auch quartalsweise zu planen, beziehungsweise zu reflektieren, auszuwerten, Schlüsse zu ziehen. Und das habe ich mir für dieses Jahr auch wirklich vorgenommen, dass ich monatsweise immer zurückschaue, was habe ich geschafft, was rutscht weiter auf die nächste Liste, was war gut, was war nicht so gut, warum, wieso, weshalb. Und dann auch immer den neuen Monat an einem Tag, also meistens der letzte Freitag im Monat, setze ich mich hin und plane dann den nächsten Monat. Quartalsweise, halbjahresweise finde ich eine größere Herausforderung, weil selten habe ich Termine, die so weit im Voraus plane. Gut, so manche Sachen wie die Seminare, die stehen schon längerfristig fest, aber das meiste ist doch eher spontaner bei mir. Ich habe nur diesen analogen Planer, zusätzlich noch einen Küchenkalender für unsere Familientermine, den ich mit eigenen Fotos von uns selbst gestalte. Ich habe keinen Online-Kalender, weder im Handy noch bei Outlook, wo ich nur all meine E-Mail-Konten gleichzeitig einsehen kann. Wenn ich meinen Timer verliere, ja, das wäre sehr schlimm. Genauso schlimm wäre es, wenn ich mein Handy verlieren würde. Da natürlich nicht wegen der Termine, weil da stehen ja keine drin, sondern wegen all der Kontakte. Ich könnte nicht ohne Kalender leben. Ich kenne allerdings jemanden, die keinen Kalender, keinen Businessplaner hat und trotzdem all ihre Termine einhält. Also es scheint für einige zu funktionieren. Für mich bedeutet das sonntägliche Planen meiner Woche oder auch der monatliche Rück- und Ausblick Entspannung. Entspannung für meinen Kopf, für meinen Geist. Die Planungen geben mir eine Struktur, ein Gerüst, an dem ich mich festhalten kann, wenn es draußen mal wieder etwas stürmischer weht und so einiges ins Wanken gerät. Das Thema Zeitbudgetierung, das fällt für mich mit der Zeitplanung zusammen. Wenn ich mir einen Termin setze, notiere ich gleich dazu, wie viel Zeit ich dafür brauche oder wie viel Zeit ich dafür nutzen möchte. Bei der Zeitbudgetierung geht es um Zuweisung von Zeiträumen für verschiedene Aufgaben oder Projekte. Das hilft dabei, die Zeitressourcen effektiv zu verteilen und Überlastung zu vermeiden. Hier hatte ich so einige Learnings zu Beginn meiner Selbstständigkeit, beziehungsweise immer wieder dann, wenn ich etwas Neues angeboten habe. Zum Anfang musste ich mir gut die Fahrtwege zu meinen Walking-Treffen einkalkulieren und auch lernen, dass ich meine Tage nicht so voll packe. Ich gehe meistens davon aus, dass ich, das ist irgendwie normal für mich, viel Energie habe und vieles schnell erledigen kann. Doch wie so einiges im Leben ändert sich auch mein Energiehaushalt und es gibt immer mal wieder Tage, an denen ich nicht voller Elan bin, an denen mich Kopfschmerzen oder andere komische Stimmungen ausbremsen. Früher habe ich mich dennoch an den Schreibtisch gequält, auch wenn dann gar nichts Produktives entstanden ist. Heute nehme ich mir die Zeit, mich auszuruhen. Ich weiß ja, es kommt an dem Tag eh nicht zustande und morgen sieht es schon wieder viel besser aus. Und ich musste lernen, nur einen, maximal zwei Kundentermine pro Tag einzuplanen. Es gab Zeiten, da hatte ich drei Zoom-Coachings hintereinander, maximal 30 Minuten Pause dazwischen. Das ging und geht irgendwie so gar nicht. Erstens überziehe ich gern. Wenn wir mitten im Kreieren sind, kann ich nicht einfach sagen, so, die Zeit ist um und Schluss ist. Und zweitens brauche ich viel Energie in meinen Begleitungen. Sowohl die körperliche Energie, zum Beispiel beim Teamwalking am Strand, wenn ich bei 20 Teilnehmenden gegen Wind und Wellen ansprechen muss, sodass mich alle gut hören. Das ist schon sehr herausfordernd. Aber auch meine mentale Energie wird aufgebraucht, wenn ich im Coaching in der Begleitung bin. Denn ich bin voll und ganz im Thema meiner Kundinnen, gebe alles, was ich geben kann. Dann fallen in diesem Bereich noch die Punkte Zeitoptimierung und Zeitmanagementtechniken. Auch diese zwei gehören für mich zum großen Oberthema Zeitplanung. Bei der Zeitoptimierung geht es darum, Möglichkeiten zu finden, um die Zeit, die wir haben, effizienter zu nutzen. Zum Beispiel, um Zeitverschwendungen zu vermeiden und Arbeitsabläufe zu optimieren. Bei Zeitverschwendung fallen mir gleich die Zeitfresserchen ein, denen wir in meinen Seminaren unter anderem auf die Schliche kommen. Ich nenne gleich ein paar und auch wie du sie vermeiden kannst, doch zunächst noch ein paar Zeitmanagement-Techniken, von denen du vielleicht schon gehört hast. Da gibt es zum einen das Pareto-Prinzip. Es gab den Italiener Vilfredo Pareto, er war Ökonom und Soziologe und er hat herausgefunden, dass 20% der italienischen Bürger 80% des Staatsvermögens besaßen. Und dieses Prinzip wird auch heute noch in ganz unterschiedlichen Bereichen bestätigt. Ich erinnere mich zum Beispiel darüber gelesen zu haben, dass 20% der Autos 80% des Staus verursachen oder so ähnlich. Also da will ich mich erst nicht festlegen. Da hätte ich natürlich in Vorbereitung auf diese Episode nochmal nachlesen können. Auf jeden Fall besagt dieses Prinzip, dass 80% aller Ergebnisse, aller Zustände, wie auch immer, mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Dieses Pareto-Prinzip verdeutlicht, dass viele Scheinaufgaben bestehen, die viel Zeit fressen oder gar nicht erst gemacht werden müssen. Und in meinen Seminaren habe ich da eine kleine Grafik, wo du dir ja vier Felder vorstellen kannst. In der linken Spalte steht unten in einem kleinen Feld 20% Aufwand und darüber ein großes Feld, was dann die 80% sind, überflüssiger Aufwand. Demgegenüber steht in der rechten Spalte unten in einem großen Block 80% das Ergebnis und oben das kleine Feld, was die 20% wären, steht Perfektionismus. Und ja, das bedeutet, dass dieser Perfektionismus sowas von irrelevant ist, dass es den ja auch gar nicht gibt. Und oft ist auch so ist, also ich kenne das auch, ich bin ja auch sehr perfektionistisch gewesen, dass man denkt, so der Text, der kann so noch nicht raus, da muss ich noch dran feilen, an diesem Absatz, an jenem Satz. Für alle anderen ist der Text perfekt. Und auch wenn ich da jetzt noch die 20% andocken würde und noch mal eine halbe Stunde dran arbeiten würde, die anderen würden den Unterschied nicht merken zu der ersten Variante, die nach 80% Einsatz sozusagen fertig war. Nach 20% Einsatz waren 80% fertig. Mit Perfektionismus kaufen den Perfektionismus kaufen wir mit kostbarer Zeit ein. Fragen wir uns doch lieber, wo reicht ein gutes statt ein perfektes Ergebnis für einen Bruchteil des Aufwandes? Und ich spreche da auch aus eigenem Leidensdruck. Dieser Perfektionismus, den ich damals hatte als Projektleiterin, der hat mich letztendlich auch kaputt gemacht. Dann gibt es die Pomodoro-Technik. Wieder ein Italiener, Francesco Cirillo, hat diese Technik in den 1980er Jahren entwickelt. Er hat nämlich gesehen, dass viele andere Zeitmanagement-Techniken wie auch das Eisenhower-Prinzip nicht bedenken, dass wir nach kurzer Zeit nicht mehr so konzentriert sind, dass es zu Fehlern, Unkonzentriertheit, Gereiztheit und einer geringeren Leistungsfähigkeit kommt. Und seine Untersuchungen zeigten, dass es besser ist, wenn wir große Aufgaben in kleine Arbeitsphasen aufteilen, aufsplitten. Das sind dann Phasen der höchsten Konzentration ohne Ablenkung und Störung. Und nach seiner Pomodoro-Technik, die heißt übrigens Pomodoro, heißt ja Tomate auf Italienisch, die hat er eigentlich nur so genannt, weil er gerade keine andere Uhr als so eine kleine Eieruhr in der Küche fand, die halt die Form einer Tomate hatte. Und wenn du das googelst, dann kommen auch ganz viele Grafiken mit einer Tomate, wo er erklärt, dass man sich die Uhr auf 25 Minuten stellen soll, dann 5 Minuten Pause, das Ganze 4-mal wiederholen, sodass 2 Stunden um sind und dann eine größere Pause. Und in den 5 Minuten Pausen wirklich aufstehen, Fenster aufmachen, zur Toilette gehen, neues Getränk holen und dann weiterarbeiten. Ja, ich nutze das, wenn ich nicht so motiviert bin, um anzufangen. Also das hilft mir meistens morgens, um so in den Flow zu kommen. Das brauche ich dann vielleicht 2-mal, dass ich mir diese 25 Minuten einstelle und dann bin ich nachher drin im Flow. Dann ärgert es mich manchmal, wenn es dann wieder klingelt und ich rausgerissen werde aus meinen Gedanken. Deswegen stelle ich mir sie dann später eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist was dran mit dieser Konzentration, dass wir uns auf Dauer nicht über 3-4 Stunden gleichmäßig konzentrieren können. Der Francesco Cirillo, der sagt, 25 Minuten sind kurz genug, damit es einem nicht zu lang vorkommt und sie sind lang genug, um einiges zu schaffen. Dann habe ich noch das Thema Checklisten. Die gehören nämlich zum Priorisieren und Planen dazu. Es gibt ja ganz verschiedene Apps und Tools. Vielleicht hast du schon mal von Trello, Microsoft To Do, von Google Keep, von Evernote, Asana, Notion oder Kanban gehört. Ich nutze Trello, aber hauptsächlich für meine Social Media Planung. Und wie gesagt, meinen analogen Businessplaner, wo ich auch meine To-Do-Listen wöchentlich aufschreibe, abhake, beziehungsweise wenn ich es nicht erledigt habe, in die nächste Woche übertrage. Für eine gute Checkliste gibt es verschiedene Merkmale. Die möchte ich dir ganz kurz mal nennen, um sich dann damit später intensiver zu befassen. Kannst du das ja nachlesen. Checklisten sind visualisierte Energien und wichtige Orientierungspunkte. Und Merkmale einer guten Checkliste sind zum Beispiel Klarheit, Priorisierung, Vollständigkeit, Aktualisierbarkeit, dass es Datum und Fristen gibt, Kontrollkästchen oder Markierung, dass man das kategorisieren kann, seine Aufgaben, Flexibilität, dass man auch schnell etwas verändern kann, ergänzen kann, regelmäßige Überprüfung und ja, dann entweder die digitale oder die physische Variante. Eine weitere Zeitmanagement-Methode oder ein Bild, ich mag das ja gerne, wenn man so Bilder im Kopf hat, die lassen sich besser merken, ist Eat the Frog First, also die dickste, anstrengendste, herausforderndste, unangenehmste, zeitaufwendigste Aufgabe, dass du die als allererstes machst. Ja, ich stelle mir das immer so als wirklich hässliche Kröte vor, nicht so einen schönen maigrünen frischen Frosch, sondern wir hatten mal tatsächlich auf der Terrasse vor vielen Jahren so eine ganz verkrustete, graue, große Kröte sitzen, wo ich nur nach meinen Jungs gerufen habe, dass sie doch bitte wegnehmen sollen. So habe ich mir immer die Froschaufgabe vorgestellt. Und wenn sie wirklich so groß ist, ne, dann schneide den Frosch in Scheiben. Auch bekannt als Salamitaktik, ne, dass man so scheibchenweise, das gibt es glaube ich in der Politik oder in der Kommunikation, dass man nur scheibchenweise Informationen erhält. Aber das kannst du auch anwenden auf deine Aufgaben, dass du dir eine richtig große, fette Aufgabe in kleine Scheiben schneidest und dir dann halt einzelne Teile von dem zerschnittenen Frosch vornimmst oder dir vielleicht auch Verstärkung suchst. Und ja, dann, so habe ich das damals gemacht, als ich angestellte Projektleiterin war, legst du dir die Aufgabe, die du am nächsten Morgen als allererstes erledigen möchtest, abends schon, bevor du nach Hause gehst, auf den Schreibtisch, auf den aufgeräumten Schreibtisch, dass da nichts anderes liegt, nur diese eine Aufgabe. Und egal, was dann am nächsten Morgen kommt, diese Aufgabe muss als erstes oder sollte als erstes erledigt werden. Dann gebe ich in meinen Seminaren noch verschiedene Tipps. Die möchte ich dir hier auch nicht vorenthalten. Zum Beispiel empfehle ich einmal im Monat einen Antiprokrastinationstag einzulegen, an dem du all das erledigst, was du in den Wochen zuvor aufgeschoben hast. Oder hast du schon mal von der 72-Stunden-Regel gehört? Wenn wir ein neues Projekt oder eine Aufgabe nicht innerhalb der ersten 72 Stunden beginnen, also von dem Zeitpunkt, wo wir die Idee hatten, wenn wir das nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden machen, dann sinkt die Chance, dass wir es jemals umsetzen, auf 1%. Das finde ich wirklich krass. Aber ich glaube, auch da hätte ich so ein, zwei Beispiele, dass das wirklich so ist. Ein weiterer Tipp wäre, jede Woche ein paar Stunden Zeit für die eigenen Ideen dir zu nehmen. Dass du deine Notizen anschaust, Ideen weiterdenkst, damit sie nicht in der Schublade bleiben und in Vergessenheit geraten. Und was ich auch schon oft empfohlen habe und mit einer Kundin tatsächlich auch umgesetzt habe, ist, dass wir uns einen Commitment Buddy oder eine Rechenschaftspartnerin, einen Rechenschaftspartner suchen. Der Person erzählen wir dann von unseren Plänen und somit verpflichten wir uns mehr. Das kann, wie gesagt, ein Business Buddy sein, das kann eine Mastermind-Gruppe sein oder auch andere Netzwerke, die uns einfach motivieren und unterstützen. So, kommen wir zu den Zeitfressern, die ich schon kurz erwähnt hatte. Was wären so Zeitfresserchen? Das ist zum einen mangelnde Priorisierung. Das hatten wir gerade besprochen. Wenn man nicht weiß, was ist wichtig, was ist dringend und mit irgendwas beginnt und dann merkt, ach so wichtig ist das jetzt eigentlich gar nicht. Das sind unerwartete Krisen. Ich meine, da können wir wenig tun. Das wäre bei dem Eisenhower-Prinzip das Feld A, wo dringend und wichtig steht. Und dringend und wichtig sind meines Erachtens eigentlich nur Notfälle. Die Kita ruft an, das Kind hat sich das Bein gebrochen oder es ist ein Wasserrohrbruch im Haus. Wir müssen sofort alles stehen und liegen lassen und uns kümmern. Das sind unerwartete Krisen. Klar, die können wir nicht einplanen. Was wir dafür aber tun können, ist einfach, unsere Tage nicht so voll mit Terminen zu stopfen, sondern große Pufferzeiten lassen. Wenn da nichts Unvorhergesehenes passiert, umso besser. Dann können wir das für eine kleine Pause nutzen oder andere Sachen, die liegen geblieben sind, weil das passiert ja trotzdem immer wieder. Ein weiterer Zeitfresser ist eine unklare Kommunikation. Das kann in Teams sein oder auch mit Lieferanten, mit Kunden. Wenn man zum Beispiel sich ständig Mails hin und her schickt, anstatt mal das Telefon in die Hand zu nehmen und alle Details gleich zu besprechen. Zu Kommunikation gehört auch das für viele Frauen schwierige Thema Nein sagen. Und auch ich musste das lernen. Das war ein weiterer Grund neben meinem Perfektionismus, warum ich damals meine Auszeit brauchte, weil ich nicht Nein sagen konnte. Klar, wir wurden so erzogen. Schon gar nicht sage ich einem Chef, nein Chef, das mache ich jetzt nicht, sondern immer, ja natürlich, sehr gern Chef, mache ich. Aber es gibt gute Gründe, dass wir öfter Nein sagen. Und damit dir das leichter fällt, habe ich hier 6 kleine Tipps. 6 Tipps bzw. so Anregungen, Gedanken, die du dir dann immer wieder hervorholst, bevor du ja sagst. Also, deine eigene Zeit ist wertvoll. Punkt. Du musst nicht jedem gefallen. Punkt. Du musst dein Nein nicht rechtfertigen. Übe bei immer mehr Gelegenheiten. Nimm dir Bedenkzeit. Vertröste deine Antwort auf später. Und ein guter Chef, eine gute Chefin versteht ein gut begründetes Nein. Weitere Zeitfresser sind, wenn wir mehrere Projekte gleichzeitig am Start haben. Ich meine, das lässt sich nicht immer vermeiden, gerade in der Selbstständigkeit. Doch wir können uns halt stundenweise auf ein Projekt fokussieren. Da wäre dann zum Beispiel die Pomodoro-Technik ein Mittel und Zweck. Zeitfresser sind auch Meetings über Stunden. Das gilt jetzt wahrscheinlich eher für Angestellte, beziehungsweise wenn du im Team arbeitest. Ich kenne Unternehmen, da bestehen ganze Tage nur aus Meetings. Und das ist dann letztendlich ein grundsätzliches Thema, das angesprochen und verändert werden sollte, ne? Weil die wenigsten Meetings sind wirklich super wichtig und relevant. E-Mails und Nachrichten sind auch so bekannte, gemochte Zeitfresserchen. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass wir uns kurz fassen sollen, beziehungsweise auch mal das Telefon in die Hand nehmen können. Hiermit ist zum einen gemeint, dass wir alle Informationen, die gebraucht werden, in eine Mail packen und nicht dieses Ping-Pong-Spiel spielen. Mail hin, Mail zurück, immer nur mit einem Satz da drin. Lustigerweise mögen das meine Jungs sehr gerne bei WhatsApp-Nachrichten. Ich schreibe immer lange Texte. Sie machen jedes Thema in einem kleinen Satz. Wo ich aber auch schon gedacht habe, das ist gar nicht so verkehrt. Da muss man sich nicht immer diese lange, lange Nachricht nochmal durchlesen, wo man manchmal am Ende gar nicht mehr weiß, was am Anfang stand. Also ich nehme mir auch Neues von meinen Jungs an. Bei dem Thema E-Mails und Nachrichten ist aber auch gemeint, dass wir uns disziplinieren, wie oft wir in die Nachrichten reingucken. Wenn ich mich konzentrieren möchte, dann schalte ich meinen Outlook aus und auch das Handy, damit ich nicht bei jedem Aufblinken des kleinen Brief-Icons, was rechts unten immer aufblinkt, abgelenkt werde. Und theoretisch, das habe ich jetzt auch schon öfter gemacht, reicht es, wenn wir zwei oder dreimal am Tag unsere E-Mails lesen. Morgens, mittags und vielleicht nochmal vorm Feierabend machen. Denn wenn was wirklich dringend und wichtig ist, dann schreibt derjenige, diejenige uns keine E-Mail, sondern ruft uns an. Ebenfalls Zeitfresser sind oder ein Zeitfresser ist, wenn wir nicht abgeben, wenn wir nicht delegieren, wenn wir alles selber machen wollen. Das kenne ich von meiner Zeit als Projektleiterin. Da tat ich mich schwer, Praktikanten, Studenten Aufgaben zu geben. Und weil ich mir gedacht habe, oh, bis ich das erklärt habe, ist eine Ewigkeiten vergangen, dann muss ich es hinterher eh noch kontrollieren und ausbessern. Dann mache ich es doch lieber gleich selbst. Aber so funktioniert Wissensvermittlung und Anlernen nicht. Und ja, ich weiß, dass das was mit Vertrauen und Kontrolle abgeben zu tun hat. Aber das sollten wir immer mit im Blick haben, wenn es darum geht, Zeitfresser zu entlarven. Ne? Dass wir Dinge delegieren und abgeben können. Der Perfektionismus, wir hatten ihn schon beim Pareto-Prinzip. Heute weiß ich, dass es kein lohnenswertes Ziel ist, weil ich dieses Pareto-Prinzip gut kenne und weil ich auch weiß, dass es Perfektionismus gar nicht gibt. Und von daher brauchen wir uns nicht drum kümmern. Dann, was auch sein kann und Zeit rauben kann, sind technische Probleme. Auch da stecken wir nicht so richtig drin. Was wir aber bereithalten können oder worauf wir vorbereitet sein können, ist, dass wir zum Beispiel Telefonnummern, Kontaktdaten haben, wen wir bei Störung anrufen können. Oder es gibt im Team jemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt, der weiterhelfen kann. Ich finde auch, man kann den Stress mit technischen Problemen etwas umgehen oder minimieren, wenn wir einfach offen sind, uns mit der Technik auseinandersetzen, um dann so Kleinigkeiten wie Papierstau, Druckerpatronenwechsel oder auch mal auf der Webseite ein Foto auszutauschen, einen Text zu aktualisieren, dass wir sowas alleine machen können. So, was sind noch Zeitfresserchen? Ein paar habe ich noch. Telefonate habe ich schon Nee, ich hatte die Mails angesprochen. Also bei Telefonaten kommt es auch drauf an, ne? Habe ich sozusagen Besuchersprechzeiten oder sitze ich in einem Unternehmen, wo halt viel von außen angerufen wird? Das könnte man gegebenenfalls mit Telefonzeiten regeln, dass man auch mal den Anrufbeantworter bespricht und sagt, von 12 bis 14 Uhr gehen wir nicht an die Telefone. Dass man auch, wenn man mit jemandem das Büro teilt, sagt, jetzt bitte nicht stören, ich habe ein größeres Projekt, ich muss mich da jetzt mal reindenken, dass man einen Zettel an die Tür macht. Das erinnert mich immer an ein T-Shirt, was einer meiner Jungs hatte. Da war so ein Ladebalken, wie wir das irgendwie vom PC kennen. Und da stand irgendwas drauf mit, bitte warten, ich denke gerade. Und sowas kann man ja witzig den Kollegen als Hinweis, ein Smiley irgendwie, bitte nicht stören, wie auch immer. Also ich denke, wenn man das gut kommuniziert, sind die Kollegen da auch hilfsbereit und lassen einen in Ruhe. Beim Telefonieren dann aufs Wesentliche beschränken, kein Smalltalk, Ewigkeiten machen. Wobei ich immer, wenn ich mit meinen Ausstellern gesprochen habe, das als, ja, auch viel genutzt habe, den Smalltalk, um sie in eine gute Stimmung zu bringen, damit sie dann für eine Messeteilnahme zusagen. Also da muss man dann auch gucken, ne? Wie man das anwendet. Und wenn es zu lang wird, ich hatte letztens ein Kennenlerngespräch, da möchte ich mich eigentlich auf 20 bis 30 Minuten per Telefon begrenzen. Es war dann schon wieder fast eine Stunde und dann habe ich auch nett gesagt, so, ich habe jetzt den nächsten Termin, wir müssten zum Ende kommen. Das Telefon, das Handy können wir leise schalten, stumm schalten, wir können es ganz ausmachen. Da gibt es eine schöne Studie, wo in drei verschiedenen Situationen geschaut wurde, was das Handy mit uns macht. Die erste Situation war, das Handy wurde nur leise gestellt und auf die Bildschirmseite gelegt, war aber noch am Schreibtisch. Die zweite Situation, das Handy wurde in die Tasche gesteckt. Und die dritte Situation war, das Handy lag in einem anderen Raum. Und nun rate mal, welche Versuchsgruppe die besten Ergebnisse hatte. Sie haben dann irgendwelche Aufgaben, analytischen, kreativen Aufgaben bekommen. Und die Gruppe, wo das Handy im anderen Raum lag, die hatten die besten Ergebnisse gezeigt. Während die anderen beiden, klar, wenn es nur neben uns liegt, dann summt es ja manchmal noch, wenn irgendwas kommt. Oder auch das Handy in der Tasche hat nichts genutzt. Wahrscheinlich, weil man dann immer noch so den Gedanken hat, ach, ich könnte jetzt was verpassen, ne? Dieses oder vielleicht ist doch was Wichtiges oder so. Also das sind große Ablenker. Genau, und ich habe es auch nicht ausgestellt. Bei mir hat es auch gerade aufgeploppt, eine WhatsApp. Ich habe WhatsApp hier auch am PC. Ja, hat gerade den kleinen Piepton erzeugt. So, dann nochmal Termine, dass man guckt, sich genug Pufferzeiten einbaut, Fahrzeiten bedenkt, Laufwege zum Beispiel mit Pausen verbindet, nicht zu spät kommt, aber auch nicht zu überpünktlich. Also das muss man wahrscheinlich so ein bisschen austarieren. Der Schreibtisch sollte immer aufgeräumt sein. Ablagesystem sowohl für die E-Mails als auch wenn noch Papier viel benutzt wird, dass man da seine Systeme hat, um nicht lange suchen zu müssen, wenn einer was wissen möchte, dass ich sofort weiß, wo gucke ich nach, wo steht der Ordner, welchen PC-Ordner kann ich öffnen. Auch solche Sachen wie Abwesenheitsassistenten im E-Mail-System, solche Sachen. Genau. Komme ich zum dritten Bereich, Thema Selbstorganisation, Motivation, Gewohnheiten und Aufschieberitis. Zur Selbstorganisation, dazu gehört die Organisation am Arbeitsplatz, dass Abläufe festgelegt sind, zum Beispiel wie unter welchem Namen Dateien gespeichert werden. Das war bei uns bei der Messe, fand ich sehr gut organisiert. Jedes Messeteam, wir waren ja immer so Zwei- oder Dreier-Teams, wir hatten alle die gleiche Ablage, sowohl im PC als auch in den Stehordnern, sodass, wenn ein Projektteam ausgefallen ist, ein anderes Projektteam sofort einspringen konnte, wusste, wo es Ordner Marketing, wo sind Ausstellerdaten, wo sind bestellte, ja, Produkte, Flyer, Plakate etc. Also das war bei allen gleich und das habe ich mir auch für zu Hause übernommen, für meine Selbstständigkeit, dass ich sowohl im PC als auch, wenn ich dann noch eine Papierablage habe, dass sich das ähnelt und ja, ich ein bestimmtes System einfach habe. Wenn manch einer auf mein Laptop schaut und die ganzen Ordner sieht, sind die meisten verwirrt. Aber ich habe da eine Struktur drin. Ich weiß, welchen Ordner ich anklicke. Und auch wenn da noch 10 Unterordner sind, das ist für mich wieder so ein Gerüst, an dem ich mich langhangel und finde, was ich suche. Selbstorganisation, da fällt für mich auch runter, dass ich mir einfach klar mache, wie schnell möchte ich meine Nachrichten, meine E-Mails beantworten. Bei vielen Unternehmen ist das so ein Kodex, dass man sagt, innerhalb von 24 Stunden melden wir uns zurück. Und da muss man für sich entscheiden, ob man das zum Beispiel auch mit einer Automation macht. Ne? So eine automatische E-Mail, danke für Ihre Nachricht. Ich melde mich innerhalb der nächsten 24 Stunden bei Ihnen. Wenn man zum Beispiel öfter draußen unterwegs ist, weil man halt einen Job hat, der nicht am Schreibtisch stattfindet. Und das Gleiche gilt auch so für E-Mail-Automation. Ne? Wenn man sich jemand für den Newsletter bei mir auf der Website einträgt, da sitze ich natürlich nicht und warte und mache das händisch, sondern da gibt es eine Willkommenssequenz, die ist eingerichtet mit Wenn-Dann-Formationen, dass das alles automatisch geht und wir dann nicht mehr jede einzelne Nachricht händisch beantworten müssen. Zur Selbstorganisation gehört auch, dass du dir Zeiten blockst, sowohl für berufliche als auch private Termine. Bei mir in meinem analogen, mit der Hand geführten Kalender habe ich unterschiedliche Farben für unterschiedliche To-Dos. Neongelb, das sind alles meine Business-Termine, sowohl zu Hause per Telefon oder Zoom, als auch Außerhaustermine. Dann gibt es die grün gemarkerten Termine. Das sind private Selbstfürsorgetermine wie Yoga, Friseur, Heilpraktikerin, Arzttermine. Und alles, was ich wirklich erledigen muss, also das sind auch wirklich To-Dos, die schreibe ich in Rot. Und dann gibt es noch eine weitere Markerfarbe für Familientermine, wobei die sich ja jetzt auch reduzieren, weil ich mit den Jungs nicht mehr zum Arzt, zum Friseur etc. muss. Das machen sie jetzt alles schön alleine. Ein Tipp ist, der manchmal ganz gut funktioniert, nicht nur eine To-Do-Liste zu schreiben, sondern auch mal eine Not-To-Do-Liste. Alles aufschreiben, was ich heute auf keinen Fall machen möchte. Mir ist da erstmal nicht so viel eingefallen. Ja, zum Beispiel mich nicht ärgern, mich nicht aufregen, nicht sofort Ja zu allem sagen. Oder auch keine Ausreden finden. Das kannst du ja mal für dich versuchen. Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass das ja mal eine andere schöne Art und Weise ist, eine Liste zu schreiben. Eine Not-To-Do-Liste. So, Thema Motivation. Da habe ich ja jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen mit mir gerungen im Buchschreibeprozess und ja auch ein paar Stories geteilt, dass das nicht immer so leicht ist, obwohl ich eigentlich ja so strukturiert und organisiert bin. Aber Motivation ist nochmal was anderes als Struktur und Ordnung und Disziplin. Und ja, auch da muss man sich einfach kennenlernen, reflektieren, um zu schauen, wie ticke ich, was funktioniert bei mir. Es gibt drei Arten von Motivation. Das ist einmal die intrinsische Motivation. Die kommt von innen heraus und basiert auf deinem persönlichen Interesse, auf der Freude und der Zufriedenheit bei der Arbeit. Dann gibt es die extrinsische Motivation. Die bezieht sich auf äußere Anreize wie Belohnung, Anerkennung, Beförderung oder auch finanzielle Anreize. Und das war mir, bevor ich die Seminare gegeben habe, gar nicht so bewusst, gibt es noch die dritte Variante. Das ist die soziale Motivation. Die hätte ich jetzt eher als extrinsisch gesehen, aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden, aus innerer und äußerer Motivation. Und zwar ist die soziale Motivation, die kann aus der Zusammenarbeit mit anderen und dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Team oder zu einer Gemeinschaft resultieren. Eine andere Frage, die wir uns stellen können, ist, aus welcher Motivation heraus handle ich? Und da gibt es eben so drei Motivationsgründe. Der erste Grund wäre Angst. Wenn wir aus Angst handeln, sind wir in einem Weg-von-Modus. Wir wollen etwas vermeiden und unser Gehirn schaltet auf Autopilot in den Überlebensmodus. Zweiter Motivationsgrund ist die Gier. Hier sind wir im Hinzu-Modus. Wir wollen etwas mit aller Gewalt, ohne Rücksicht auf Verluste, bekommen, erhalten. Und der dritte Motivationsgrund, das ist die Freude. Hier sind wir weder weg von noch hinzu, sondern mittendrin in unserer Freude. und wir haben Zugang zu unseren Ressourcen. Denn was wir aus Freude tun, das wird uns immer gelingen. Oft sind wir auch schlecht motiviert, weil wir nicht absehen können, wie lange eine Aufgabe dauern wird und was da alles auf uns zukommt. Denn ganz oft sind Vorhaben oder auch Ziele einfach viel zu groß. Und da können wir einmal zurückdenken an die Eat the Frog First Methode, dass wir das ja in kleine Unteraufgaben einteilen, beziehungsweise hier, wenn wir beim Thema Pläne sind, dass man sich so Zwischenziele setzt. Und unser Gehirn funktioniert dabei wie ein Muskel. Wir können es trainieren. Wir brauchen 66 Tage, um uns ein Verhaltensmuster anzueignen und auch 66 Tage, um ein altes, was uns nicht mehr dient, wieder loszuwerden. Ja, zum Thema Routinen, Rituale, da können wir auch stundenlang drüber sprechen. Ich möchte das hier nur kurz mit erwähnen und einen Tipp geben. Es ist leichter, eine neue Routine zu etablieren, wenn wir sie an eine bereits bestehende andocken. Zum Beispiel beim Zähneputzen gleichzeitig Kniebeuge machen oder auf einem Bein stehen, um deine Balance ein bisschen mehr zu trainieren. Oder bei mir ist das zum Beispiel, ich lese wirklich jeden Morgen Zeitung. Da bin ich nicht mehr analog unterwegs, das habe ich jetzt auf Tablet. Aber ich lese die Zeitung beim Frühstück. Und wenn ich wollen würde, dass ich mir morgens nochmal 5 Minuten Zeit nehme zum Journaling, gibt ja die tollen Bücher und Beispiele von diesen magischen Morgenzeilen oder Morgenseiten, dass das was mit uns macht, wenn wir uns schriftlich auf den Tag vorbereiten, wenn wir aufschreiben, worauf wir uns freuen, worüber wir dankbar sind. Wenn ich das etablieren wollen würde, dann würde ich das gleich nach meinem Zeitungslesen andocken. Aufschieberitis oder auch das schöne Wort Prokrastination. Ich habe es so oft gesagt, ich kann es jetzt gut aussprechen, aber es fiel mir zum Anfang auch schwer, muss ich zugeben. Prokrastinieren ist eine Arbeitsstörung, die durch unnötiges Vertagen oder häufiges Unterbrechen bewirkt, dass eine Aufgabe nicht oder nur unter enormem Druck zustande kommt. Und es gibt da ganz verschiedene Tipps und Tricks, um Prokrastination kurzfristig zu überwinden. Langfristig ist es allerdings sinnvoll, das unerwünschte Verhalten komplett loszuwerden. Um Aufschieberitis zu verlernen, hilft es, wenn du dir dein Verhalten genauer anschaust. Wenn du zum Beispiel auf folgende Sachen achtest. Hast du pünktlich angefangen? Falls nein, warum nicht? Welche Gründe gab es dafür? Gab es Unterbrechungen? Falls ja, warum? Aus welchen Gründen? Was hast du gedacht? Hast du die volle Zeit gearbeitet? Hast du nicht früher aufgehört? Falls nein, warum nicht? Hast du geschafft, was du dir vorgenommen hast? Wenn nein, warum nicht? Aus welchen Gründen? Am besten, du protokollierst das mal für mindestens eine Woche, ohne Änderungen an deinem Verhalten vorzunehmen. Denn schon das Protokollieren verändert dein Verhalten. Und ja, trainiere deine Willenskraft. Sie hilft, Pünktlichkeit, Durchhalten oder Dinge zu Ende zu bringen, zu schulen. Oft sind Gefühle, Ängste oder auch Glaubenssätze Grund für Prokrastination. Ist sie bei dir sehr stark ausgeprägt, lohnt es sich, diese Themen genauer zu beleuchten. Dann habe ich noch 7 Tipps, die dir helfen, deine Ideen umzusetzen. Bleib realistisch. Hinterfrage kritisch, ob das, was du vorhast, umsetzbar ist. Mach dir deine persönlichen Mittel bewusst, Finanzen, aber auch Wissen und deine Arbeitskraft. Suche dir Unterstützung, um Stress und Druck zu reduzieren und um im Austausch neue Vorschläge zu bekommen. Setze dir erreichbare, kleinere Ziele. Das hatten wir schon jetzt öfter. So schaffst du dir immer wieder Erfolgserlebnisse, die deine Motivation und dein Durchhaltevermögen steigern. Frage so oft wie möglich nach Feedback. Das ist unerlässlich, um Fehler und Schwachstellen der eigenen Idee zu beheben, die du selbst möglicherweise übersiehst. Gib nicht auf. Lass dich von Rückschlägen nicht gleich entmutigen und vertraue weiterhin auf die Stärke deiner Idee. Halte deine Ziele schriftlich fest. Das ist wie Magie und ein Signal an dein Gehirn, das die Vorstellungskraft fördert. Es gibt so viele Tipps, wie du Prokrastination überwinden kannst, doch für jeden funktionieren sie unterschiedlich. Es ist einfach wichtig zu wissen, was für dich gut funktioniert und dass du diese Strategien immer wieder anwendest. Strategien können zum Beispiel sein: Mach die Dinge so einfach wie möglich. Einige Aufgaben, die du immer wieder aufschiebst, kannst du eventuell an andere auslagern. Steuerberatung, das habe ich von ersten Tag an ausgelagert. Schreibservice oder im Privaten zum Beispiel die Reinigung und Bügelservice. Auch das, die vielen Hemden meines Mannes bügel ich nicht alleine. Drückst du dich vor der Arbeit, kannst du dich mit anderen Leuten zum Coworken treffen. Mit anderen zusammen überwindet es sich häufig einfacher. Du kannst eine Freundin, einen Freund bitten, dich zu kontrollieren, ob du zu einem Stichtag eine bestimmte Aufgabe erledigt hast. Dies sorgt für eine höhere Verbindlichkeit gegenüber der Aufgabe. Das hatte ich tatsächlich mal mit einer Kundin, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, dass sie gesagt hat, Annette, ich weiß alles, was ich zu tun habe. Ich schreibe auch meine Texte selbst, aber ich brauche einfach jemanden, der kontrolliert, ob ich das auch wirklich gemacht habe. Und so haben wir uns alle 3 Wochen getroffen, haben geschaut, was hatte sie sich vorgenommen, hat sie das geschafft, wenn sie es nicht geschafft hat, woran lag es. Und ja, das war ein schöner Austausch und sie ist wirklich ins Tun gekommen. Du kannst dich selbst bestrafen. Sich selbst belohnen kann auch gut funktionieren. Achte dann jedoch darauf, dass Aufgabe und Belohnung in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Und ja, der einfachste und beste Tipp ist eigentlich, fang einfach an. Sobald du mit der Aufgabe begonnen hast, ist es meist halb so schlimm und macht dann häufig sogar Spaß. Um anzufangen, brauchen wir Selbstdisziplin. Kurzfristig nimmt man dann vielleicht ein paar Unannehmlichkeiten auf sich, doch langfristig zieht man dann einen größeren Vorteil daraus. Und das hatte ich auch schon erwähnt, dass ich die Pomodoro-Technik nutze, um anzufangen. Jetzt gerade beim Buchschreiben ist mir das doll aufgefallen, dass ich oft keine Lust hatte. Und wenn ich dann aber mit den ersten 25 Minuten angefangen hatte, manchmal hat es auch noch die zweiten 25 Minuten gedauert, aber dann war ich drinne und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Ja, und damit wäre ich schon beim letzten versprochenen Teil, wie ich mich organisiere, strukturiere, welche Tools ich nutze. Das meiste habe ich dir eigentlich schon währenddessen erzählt. Zum Beispiel, dass ich die Pomodoro-Technik zum Anfang nutze, dass ich mögliche Störungen wie Handy, E-Mail-Account ausschalte, wenn ich fokussiert arbeiten möchte, dass ich einen analogen Businessplaner für Termine, To-Do-Listen und Reflexionen habe, wo ich die verschiedenen Termine und To-Dos farblich unterschiedlich markiere. Als Orga-Tool nutze ich Trello, das hatte ich auch schon erwähnt. Hauptsächlich für meine Social-Media-Beiträge und dann schreibe ich ja auch noch die Beiträge für unseren Verein Frauen in die Wirtschaft. Das kriege ich da alles gut organisiert. Mein Schreibtisch ist sehr aufgeräumt und auch im Haus wird morgens einmal alles fix zurechtgerückt, bevor ich an den Schreibtisch gehe. Denn mein Schreibtisch steht ja bei uns zu Hause und mein Büro hat eine Glastür zum Wohnzimmer. Und in den Pareto-Pausen oder auch in den normalen Pausen gehe ich halt in die Küche, um mir was zu trinken zu holen. Und wenn ich dann irgendwo vorbeilaufe, was nicht aufgeräumt ist, dann würde mich das Aufräumen ablenken und ich würde da erst irgendwelche Kissen, Decken, Kaffeetassen zurechtstellen. Früher als angestellte Projektleiterin habe ich oft die Eat the Frog First Methode genutzt, habe mir abends wirklich das hingelegt, womit ich morgens gleich anfangen wollte, ohne mich von anderen Sachen ablenken zu lassen. Ich habe mich in den letzten 6 Jahren meiner Selbstständigkeit sehr gut kennengelernt. Ich weiß, dass meine kreative Schaffensphase oft am späten Nachmittag oder auch erst abends kommt. Ich weiß, dass wenn es heute nicht gut funktioniert, ich mich nicht zwinge und quäle, sondern dass es morgen wieder besser läuft. Ich brauche tatsächlich auch eine Art von Commitment Buddy. Zum Beispiel sind das meine Businessfreundinnen Natascha und Agnieszka oder auch meine Mentorin im Kultig-Programm ist so ein Commitment Buddy. Ohne sie wäre ich mit meinem Buchprojekt längst noch nicht so weit, wie ich es heute bin. Und ja, das ist so, weil es mir super unangenehm wäre, wenn ich ihre kostbare Zeit, von der sie wirklich wenig hat als Verlagschefin, zu verschwenden, indem ich unvorbereitet zu unseren Treffen komme oder meine Hausaufgaben nicht erledigt habe. Also mache ich es lieber. Und ich habe gelernt, ein bisschen Druck, zeitlicher Druck, den brauche ich mittlerweile auch. Bestes Beispiel ist diese Podcast-Folge. Morgen früh um 7 soll sie online gehen. Jetzt ist es 17.30 Uhr und ich nehme erst auf. Da kommt noch das Schneiden, Shownotes schreiben, Hochladen etc. Oder auch beim Buchprojekt, aber das ist das Gleiche. Ich komme erst jetzt so richtig in den Schreibflow, wo ich weiß, dass Anfang August meine erste Deadline ist. Klarheit, Ordnung und Struktur sind seit Januar diesen Jahres auch Teil meines neuen Angebotes für dich. Da geht es neben dem Aufräumen, Sortieren und Loslassen auch um deine Businessstrukturen, um Abläufe und um Automation sowie um dein Zeit- und Selbstmanagement. Auf meiner Website findest du dazu nähere Informationen und verschiedene Wege, die wir gemeinsam gehen können. Ich hoffe, du konntest ein paar Anregungen und Tipps mitnehmen, um entspannt und dennoch effektiv all deine To-Dos zu meistern und vielleicht die eine oder andere Hürde besser zu überspringen. Bei Fragen oder Wünschen, wie immer, melde dich. Gern können wir auch in einem kostenlosen und verbindlichen Telefonat oder Zoom-Meeting herausfinden, wie ich dich wobei am besten begleiten und unterstützen kann. Ich freue mich auf deine Nachricht und über deine Bewertung dieser und meiner vorherigen Podcast-Episoden. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute. Bleib gesund, deine Annette. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle 2 Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dieschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.